Der Heilige Geist, dein Partner, ist heute das Thema. Es gibt, das wissen wir ja, Gott, den Vater, Jesus, den Sohn und den Heiligen Geist. Man sagt so den dreieinigen Gott. Und mit dem haben dann viele schon mal ein Problem. Warum, dass das jetzt da drei sind? Es sind drei verschiedene und doch ist es ja nur ein Gott oder eine Gottheit, weil die drei, die sind sich so einig, da gibt es nicht einen Punkt, wo einer so sagt und der andere sagt anders. Also das ist eine Einheit, als wie wenn es einer wäre. Und trotzdem sind sie drei, weil sie treten in verschiedenen Erscheinungsformen oder Aufgabengebieten auf. Und das muss man ein bisschen unterscheiden. Gott als Schöpfergott, als Erhalter der ganzen Schöpfung, als Vater für seine Kinder, als Richter für die Ungläubigen. Jesus tritt auf als Sohn Gottes, als Lehrer, Heiler, Erlöser, Hirte und König. Und der Heilige Geist, wenn wir die Bibel so betrachten, tritt auf als Beistand, Helfer, Lehrer, Führer, aber auch als Kraft Gottes, als Arm Gottes oder Hand Gottes wird es manchmal bezeichnet. So, Gott, der Vater, ist im Himmel, schon immer. Jesus war auf der Erde und ging wieder in den Himmel zurück und kommt wieder, also am Tag seiner Wiederkunft. Und jetzt, in dem Zeitpunkt, in dem Bereich, wo wir jetzt leben, ist der Heilige Geist der hier ist bei uns auf Erden. Da habe ich jetzt ein paar Schriftstellen aus dem Johannesevangelium 14, ab Vers 15. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. An diesen Versen kann man schon wieder erkennen, dass das eine Einheit ist, aber auch mit uns zusammen. Er in uns und wir in ihm und der Vater auch in ihm. Und Jesus sagte, er lässt die Seinen nicht verwaist zurück, sondern ich komme zu euch, sagt er. Obwohl es der Heilige Geist war, der gekommen ist, sagt er trotzdem wieder, ich komme zu euch. Jesus kommt oder kam durch den Heiligen Geist wieder zurück, dass die glauben, nicht als Waisenkinder auf der Erde sind, ohne Hilfe, ohne Vater, ohne Eltern, sondern dass sie einfach diesen Schutz, diese Hilfe, diese Unterstützung von Gottes Seite haben. Und er nennt es einen anderen Beistand. Zuerst war Jesus der Beistand für seine Jünger und er ging und er sandte einen anderen, den Heiligen Geist, als Beistand für die Gläubigen. Also durch den Heiligen Geist ist auch Jesus und ist auch Gott Vater anwesend. Und jetzt gibt es eine wichtige Aussage. Wir wissen ja alle, Gott liebt die Seinen, Jesus liebt die Seinen. Und wenn die drei sich ja so eins sind, dann ist es auch wichtig zu wissen, der Heilige Geist liebt auch die Seinen. Die Kinder Gottes werden vom Heiligen Geist genauso geliebt wie vom Vater oder wie von Jesus. Das muss man wissen, dass der Heilige Geist, dass er dich persönlich liebt. Der Heilige Geist, den Gott als deinen Helfer und Beistand gesandt hat, der allmächtige Heilige Geist, er liebt dich. Aber viele Leute haben vor dem Heiligen Geist irgendwo ein bisschen so ein Misstrauen oder wegen zu viel Respekt oder gar Angst vor dem Heiligen Geist, weil sie nicht wissen, dass der Heilige Geist sie auch liebt. Und vielleicht denken sie so, naja, ob mir das ins Konzept passt, was der mit mir vorhat. Vielleicht haben sie deshalb ein bisschen Abstand vom Heiligen Geist, weil er könnte ja etwas anderes sagen oder wollen, wie sie sich selber das ausgedacht haben. Und darum haben sie ein bisschen Abstand zum Heiligen Geist, was aber eigentlich eine Dummheit ist. Manche befürchten, dass der Heilige Geist sie bestraft, weil ja Hananias und Sapphira da so gleich tot umgekippt sind, weil sie den Heiligen Geist betrogen haben. Und da haben dann viele Gläubige, obwohl sie es nie zugeben würden, so ein bisschen, mit dem Heiligen Geist, das ist fast ein bisschen gefährlich. Oder sie denken, ja, der könnte mich ja vor der Gemeinde bloßstellen, indem dass er meine Verfehlungen, meine Schandtaten hier offenbar macht. Und so haben sie den Heiligen Geist immer so ein bisschen auf Abstand gehalten. Liegt daran, weil ja gepredigt wird in den Gemeinden, dass der Heilige Geist von Sünde überführt. Und dann haben sie Angst davor, weil es könnte ja peinlich sein. Aber das haben wir wieder, diejenigen, die sowas predigen, nicht genau gelesen. Und überhaupt haben die Christen viel zu sehr ihren Fokus auf der Sünde und was sie falsch machen könnten und was sie nur gerade noch tun müssen und nicht den Fokus auf dem, was Jesus ja bereits am Kreuz durch sein Opfer getan hat, dass die Sünde gesühnt ist, dass die Strafe auf Jesus lag, wie Jesaja 53 das ganz genau beschreibt. Und so wird der Heilige Geist ein bisschen in die Ecke gedrängt, weil der soll mich ja nicht bloßstellen. Und es wird oft gepredigt, Johannes 16,8, und wenn er gekommen ist, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Hier steht es doch, der Heilige Geist überführt von Sünde. So, es steht aber hier, er wird die Welt überführen von Sünde. Und es steht auch noch im nächsten Vers, warum? Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Die Gläubigen glauben ja, die Gläubigen braucht er ja nicht von der Sünde überführen, weil sie sind ja durch den Glauben gerechtfertigt worden. Aber das wird dann gleich mal übersehen, grundsätzlich, der Heilige Geist überführt von Sünde. Aber die Frage ist, ist es überhaupt sein Job für die Gläubigen? Für die Welt steht es da, schwarz auf weiß. Die Welt muss überführt werden. Und zur Welt gehören natürlich auch die, die so Namenschristen sind, die zwar vielleicht als Säugling getauft wurden, aber eigentlich nicht von neuem geboren sind, die mit Jesus eigentlich nicht gerade so viel am Hut haben, die gehören auch zur Welt, das sind nicht Christen in meinen Augen. Die müssen natürlich auch überführt werden von der Tatsache, dass sie ohne Jesus Sünder sind. Aber wenn jemand gläubig geworden ist, Jesus aufgenommen hat, von neuem geboren wurde, ist er einfach kein Sünder mehr, dann braucht er auch nicht überführt werden. Die Sünder müssen überzeugt werden, dass sie Sünder sind, dass sie durch Jesus Gerechtigkeit bekommen können, weil sie sonst gerichtet und verurteilt werden. So einfach ist es. Und das ist im Heiligen Geist seine Aufgabe nach dem, was Jesus hier sagte. Was macht nun der Heilige Geist bei den Christen, bei den Gerechten, wenn sie was falsch machen und sündigen? Überführt er sie nicht? Das ist nicht sein Job. Das ist nicht seine Aufgabe, sondern diese Aufgabe liegt in unserem wiedergeborenen Geist, in unserem Gewissen. Das klopft an, wenn du Fehler machst, wenn du falsch liegst, wenn du was verbockt hast. Dafür ist diese neue Schöpfung da, dafür sind wir von neuem geboren worden, damit wir im Geist wieder sensibel sind, dass das Gewissen wieder richtig tickt, nicht abgestumpft ist, sondern dir Zeugnis gibt, hoppla, das lass lieber mal sein. Oder das kannst du ruhig machen, das ist ja vollkommen okay. Das ist nicht der Heilige Geist, das ist dein persönlicher wiedergeborener Geist. Das bist du in deinem Herzen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und da brauchst du auch nicht vom Heiligen Geist Angst haben, dass er dich bloßstellt oder dass er irgendwie dich richtet oder straft gar, sondern der Heilige Geist ist laut Bibel gekommen, um dir zu helfen und nicht um dich zu strafen. Ein Riesenunterschied. Jesus nennt den Heiligen Geist den Beistand. Ich hier lese Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist. Er steht uns bei, er macht uns nicht zur Schnecke. Und er tut noch viel mehr, wenn ich weiterlese. Denn der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Oder Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinen Wahrheiten, meint Jesus, wird er nehmen und euch verkündigen. Und wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Es sind jetzt mehrere Schriftstellen aus dem Johannesevangelium zwischen Kapitel 14 und 16. Da sind ein paar Dinge drin, was der Heilige Geist für eine Aufgabe hat. Und überall steht fast drin, dass er lehren wird, dass er erinnern wird, dass er die Wahrheit offenbaren wird, dass er uns in die ganze Wahrheit leiten wird und dass er Jesus verherrlichen wird. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und es ist bitter notwendig, dass die Christen in die Wahrheit geleitet werden, weil der Teufel will sie in die Lüge leiten. Er will sie verführen, er will sie irgendwo reinbringen in eine Sackgasse, wo sie nicht mehr rausfinden, in ein Labyrinth, ein religiöses Labyrinth, wo es keine Chance mehr ist, rauszukommen. Aber durch den Heiligen Geist haben auch diese Leute die Möglichkeit, wieder rauszukommen aus diesem Labyrinth. Man muss bloß einmal umdenken und anschauen, was wirklich in der Bibel steht und nicht einfach alles schlucken und fressen, was so allgemein in christlichen Kreisen behauptet wird. Der Heilige Geist will dich in Gottes Wahrheiten leiten. Er will dir sie offenbaren, er will dich lehren, er will dich erinnern dran, was Jesus sagte, was du in der Bibel gelesen hast. Und er wird immer auf das Opfer von Jesus hinweisen. Er wird immer den Fokus darauf bringen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Weil das ist absolut die Wahrheit. Und Jesus sagte hier, dass der Heilige Geist uns sogar in die ganze Wahrheit leiten will. Nicht bloß in ein bisschen. Auch wenn der Paulus im 1. Korinther 13 von Stückwerk schreibt und sagt, dass unsere Erkenntnis noch nicht so vollkommen ist, trotzdem ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns volle Erkenntnis zu geben. Die ganze Wahrheit will er uns offenbaren. Aber wenn wir uns vom Teufel belügen lassen und sagen, ja, wir können ja nichts dafür, unsere Erkenntnis ist Stückwerk und so weiter, dann wollen wir eigentlich nicht die Wahrheit erkennen. Oder wenn wir sagen, ja, wir wissen eh schon alles, damit betrüben wir den Heiligen Geist vielleicht ein Stück weit und erwartet, bis du wieder dein Herz aufmachst, um neue Wahrheiten von ihm zu empfangen. Und da der Teufel ja hundsgemein ist, nimmt er Schriftstellen, die das dann auch noch belegen, dass wir ja sowieso nichts wissen und nichts können und nichts sind. Zum Beispiel Jesaja 55, 8 und 9 wird ganz gerne angeführt. Da steht drin, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, sagen dann viele, das ist es. Der Herr ist sowieso viel mehr und größer und der weiß alles und ich weiß nichts. Und der Teufel will die Christen damit flach halten. Dass sie sich selber für dumm hinstellen, sich selber so hinstellen, wissen wir sowieso nichts, können wir nichts machen, Pustekuchen. Und genau das ist eine riesendicke Lüge. Jesus sagte, der Heilige Geist wird uns in die Wahrheit, in die ganze Wahrheit leiten. Und die Wahrheit ist nämlich die, die uns frei macht. Und das will der Teufel natürlich verhindern. Denn ein freier Christ, der umdrehen und mit Kraft gesalbt ist, das ist ein potenzieller Gegner für den Teufel. Aber ein Christ, der sagt, ja, meine Gedanken sind so weit unten und Gottes Gedanken sind so weit oben, ganz weit auseinander, da kann man überhaupt nichts damit anfangen. Ja, das sind die lieben Christen für den Teufel, die sind ihm keine Gefahr. Aber wenn jemand mit der wirklichen Wahrheit kommt, dann erschüttert es Satans Reich massiv. Und deshalb will uns Jesus durch den Heiligen Geist in die ganze Wahrheit leiten. Weil dann wissen wir nämlich, wie es funktioniert, die geistlichen Sachen. Dann wissen wir, wie man Dämonen austreibt. Dann wissen wir, wie man Hände auflegt, wie man Kranke heilt und so weiter und so fort. Dann wissen wir, wie das geht, dieselben Dinge zu tun, die Jesus getan hat und sogar noch größere. Es gibt den Geist der Wahrheit, das ist der Heilige Geist. Und laut 1. Johannes 4,6 gibt es auch den Geist des Irrtums. Und das brauche ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, dass das der ist, der mit dem Teufel zu tun hat, der Geist des Irrtums. Und der Geist der Wahrheit, unser Helfer, unser Lehrer, unser Beistand, ist der Heilige Geist. Und er will uns Gottes Wege und Wahrheiten zeigen, die für dich persönlich wichtig sind. Denn er will nicht, dass wir wie Trottel durch diese Welt stolpern, ausgelacht werden. Ja, die blöden Christen stellen sich übrigens ein bisschen dumm an, können nichts, taugen nichts, haben einen blöden Spruch auf den Lippen. Nein, wir sollen immer mehr werden wie Jesus. Und ich glaube nicht, dass jemand sagen könnte, Jesus kann nichts, taugt nichts und ist blöd. Jesus hat den Beistand, den Heiligen Geist, uns gegeben. Und dieses Wort Beistand bedeutet, er ist ein Helfer, ein Unterstützer, aber auch ein Anwalt. Wenn man das Urwort aus dem Griechischen anschaut, er ist ein Anwalt, ein Parakletos, wie es vom Urtext heißt. Und das ist Gottes Gabe an die Gläubigen, damit wir nicht wie Waisenkinder sind, ohne irgendjemanden, der uns hilft. Er steht uns bei, er hilft uns, er stärkt uns. Wir können ihn zu jeder Zeit und zu jeder Stunde und zu jeder Sekunde in Anspruch nehmen, ihn bitten. Er wird immer da sein und uns helfen und stärken und kräftigen. Und wenn jemand an Weisheit mangelt, so bitte er und der Heilige Geist will dir Weisheit geben. Und der Mangel an Weisheit ist eine ganz üble Sache, weil da machst du dumme Dinge und die schaden dir dann wieder. Also ist Weisheit eine ganz wichtige Sache für einen Christen, damit du in deinem Leben erfolgreich und siegreich sein kannst. Und nicht bloß an ein paar Bereichen, sondern in deinem kompletten Lebensbereich. Und es soll dieser Segen sein und es soll ausgewogen sein. Gut, der Heilige Geist, er soll dein Freund sein, dein Partner sein. Und er möchte das und du musst dich damit auseinandersetzen. Arbeite mit ihm zusammen. Leg jegliches Misstrauen ihm gegenüber ab. Der Heilige Geist ist nicht der erhobene Zeigefinger Gottes, der nur wartet, bis du einen Fehler machst und zack. Der Heilige Geist ist lieber die Hand Gottes unter dir, wenn du stolperst, dass du nicht hinfällst. Das ist der Heilige Geist, weil er vertritt den Vater und er ist wie ein Vater, weil er ist ja nicht anders wie der Vater. Und bitte den Heiligen Geist immer wieder, dass er dich in die ganze Wahrheit leitet. Und bitte ihn, dass er dich in diesen Bereichen in die Wahrheit leitet, die für dich wichtig sind, die für dich relevant sind. Weil dir nützt eine Wahrheit, die dich nicht so betrifft, eigentlich nichts. Du musst für dein Leben Wahrheiten erkennen. Nur so kannst du Veränderung schaffen und nur so wirst du wirklich frei. Und Jesus sagt ja, die Wahrheit macht dich frei. Und diese Wahrheiten, die der Heilige Geist dir gibt, zerstört auch religiöse Wahrheiten. Die Christenheit ist vollgepfropft mit religiösen Systemen und sogenannten Wahrheiten, wo jeder sagt, das haben wir doch immer schon so gemacht. Aber das immer schon so gemacht, ist noch kein Zertifikat dafür, dass es richtig ist. Wenn es Jesus oder der Paulus oder die Apostel so gemacht haben, okay, dann kann man sagen, das könnte schon richtig sein. Aber wenn es bloß der Papst so gemacht hat, schon seit Jahrhunderten, oder irgendeine Organisation, dann ist es noch nicht gesagt, dass die Sache die Wahrheit ist. Nicht das, was allgemein als Wahrheit gehandelt wird, ist auch immer die Wahrheit. Das ist ein Riesenunterschied oft einmal. Und wenn du neue Wahrheiten vom Heiligen Geist entdeckst und bekommst, dann kann es dir passieren, dass du erst einmal aneckst mit dieser neuen Wahrheit, mit der wahren Wahrheit. Vor allem in christlichen Kreisen kann es dir passieren, dass du erst einmal einen Daumen drauf gedrückt bekommst, weil das kann ja nicht sein, dass da jetzt jemand auf einmal ganz anders sagt. Aber es kann schon sein, weil der Heilige Geist will nicht, dass wir an dem Punkt stehen bleiben, wo wir momentan stehen und wo wir sitzen, wo wir sind, schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren, sondern er will, dass was vorwärts geht und nicht rückwärts. Darum will er Wahrheiten offenbaren. Also trachte danach, Wahrheiten zu bekommen. Du sollst aber nicht die Wahrheiten, die du schon erkannt hast, dann wieder ablegen und vielleicht eine falsche Wahrheit annehmen. Also der Teufel, der ist ja da auch gleich einmal in der Nähe und möchte dir dann alles in Zweifel ziehen und alles in Frage stellen. Auch das, was du schon seit 10 Jahren erkannt hast, dass das die Wahrheit ist. Weil er kann ja so zuckersüß. Sollte das stimmen? Oder? Ja, weißt schon. Also, was wirklich Wahrheit ist und schon immer die Wahrheit war, das hältst du fest. Aber die Dinge, die dir der Heilige Geist offenbaren will, was vorher falsch war und jetzt geändert werden muss, die nimm an. Und der Heilige Geist tut damit seine Aufgabe. Er ist ja nicht auf der Erde, dass er einfach auch da ist und ein bisschen rumfliegt, so wie eine Taube, spaßeshalber. Er ist ja da, dass er dir persönlich helfen kann. Das ist sein Trachten, sein Wollen. Alles andere ist uninteressant. Gut, die Welt von Sünde überführen, das macht er natürlich sowieso. Für diejenigen, die sich auch mal ausstrecken nach dem Heiligen Geist oder nach der Wahrheit. Aber er ist unser Helfer. Der Heilige Geist wird in der Bibel auch manchmal die Salbung genannt. Wird auch in christlichen Kreisen oft gesagt, die Salbung. Und das ist auch sehr biblisch. 1. Johannes 2, 20 und 27 sagt uns, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Also es geht auch wieder um die Wahrheit. Die Salbung ist da, wenn wir den Heiligen Geist haben, und die Salbung lehrt uns. Er schreibt sogar, wir haben nicht notwendig, dass uns irgendjemand belehrt, weil die Salbung, der Heilige Geist, die Christen, die Wiedergeborenen, lehrt. Selbstverständlich muss man da auch die Dienstgabe des Lehrers mit hineinnehmen, weil der Heilige Geist durch die Dienstgaben auch wirkt in der Gemeinde. Und da gibt es halt auch Lehrer und Pastoren, die lehren. Aber wir brauchen nicht irgendwelche Wahrheiten aus der Welt nehmen oder aus der Religion nehmen. Die brauchen wir nicht, sondern die Salbung, der Heilige Geist, schenkt uns die Wahrheit und die Lehre dazu. Das ist einfach sein Hauptauftrag. Sicher, jeder möchte, dass der Heilige Geist kommt und große Zeichen und Wunder wirkt. Und das will er natürlich auch tun. Aber ohne die Wahrheit wird es ein bisschen problematisch. Die Wahrheit macht nämlich frei und schafft im Geist Freiraum, dass auch diese Kräfte, diese Wunderkräfte, diese Heilungsgaben durchdringen und sich freisetzen und dass Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen. Und wenn du weißt, dass die Wahrheit dich frei macht, dann kannst du das umdrehen und wissen, die Lüge bindet mich. Und wenn du weißt, die Lüge ist es, die dich bindet, die dich blockiert in deinem Leben, die den Segen Gottes blockiert in deinem Leben, umso mehr musst du da drauf kommen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche unbedingt die Wahrheiten. Ich will noch mehr von deinen Wahrheiten. Ich will lernen, weil ich will ja schließlich noch freier werden als jetzt. Und der Heilige Geist wird niemals eine Lüge mit Wundern bestätigen, sondern er wird den Glauben und die Wahrheit, auf der der Glaube aufgebaut ist, wird er bestätigen mit übernatürlichen Zeichen, Wundern und Machttaten. So, der Heilige Geist ist auch noch laut Bibel ein Tröster. Ein Tröster, ein Ermutiger, ein Erbauer, aber auch ein Ermahner, ein Freuden- und ein Friedensspender. Also er hat noch einige Aufgaben, die er zu erledigen hat. Die Gemeinde, heißt es in der Apostelgeschichte 9,31, sie wurde erbaut. Sie hatten Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und die Gemeinde mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist war da in dieser Gemeinde, sie wurden erbaut, sie wurden ermutigt, sie wurden getröstet und es war gut, es war echt gut. Und Gott hat dem Heiligen Geist diese Aufgabe gegeben, weil Gott weiß, wie man so schön sagt, das Leben hier auf der Erde ist ja nicht unbedingt ein Ponyhof. Ja, es geht nicht immer super toll und wie geschmiert, es gibt manchmal Sand im Getriebe und das Leben läuft manchmal nicht ganz so optimal, wie es sein soll. Und manchmal läuft es sogar ganz schief und überhaupt nicht gut. Und dafür ist der Heilige Geist gegeben, uns da zu helfen, erstens zu trösten, zweitens wieder aufzuerbauen und wieder in die Spur zu bringen, die Wahrheit zu offenbaren, warum jetzt das so ist und wie wir rauskommen aus der Misere. Deshalb ist der Heilige Geist zu dir gekommen. Wenn du niedergeschlagen bist und entmutigt bist, und das kann passieren, das ist nicht, dass du denkst, ach, jetzt bin ich noch niedergeschlagen, es ist auch wieder nur eine Sünde, wie es in religiösen Kreisen oft ist. Es ist dann auch noch eine Sünde und dann kriegst du da noch mal eine draufgeballert und dann verlierst du das Vertrauen in den Heiligen Geist und das Vertrauen in Gott. Und wer soll dir dann noch helfen, wenn der Heilige Geist dir schon nicht mehr hilft? Das sind alles ganz dicke Lügen des Teufels. Also da ist ein Meister, immer wieder noch eins draufgeben und wieder noch eins draufgeben. Deshalb ist immer unser Fokus auf dem Kreuz. Es ist eine Erlösung, es ist die Strafe lag auf Jesus dort, es ist die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist gekommen und Punkt. Und nicht die Strafe Gottes ist ausgegossen, sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du down bist und entmutigt bist, dann hilft dir die Liebe Gottes wieder auf, und nicht die Strafe Gottes. Weil sonst wärst du ja tatsächlich als Waisenkind auf dieser Erde zurückgelassen. Man weiß ja von früher, von den Geschichten, dass Waisenkinder oft einmal Kinder zweiter Klasse waren und misshandelt wurden und ja einfach nicht so wertgeschätzt waren wie vielleicht eigene Kinder. Also wir sind Gottes Kinder. Das ist erst einmal ein Riesen-Pluspunkt. Wir sind nicht bloß Gottes Geschöpfe und irgendwelche Menschen, Kreaturen. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes, wir sind Kinder des lieben Gottes, des Vaters der Liebe. Und das muss man wissen und der Heilige Geist ist genauso wie der Vater. Das Reich Gottes, schreibt der Paulus, ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Auch wenn wir essen und trinken müssen und dürfen und wenn es gut schmeckt, aber es hat mit dem Reich Gottes nichts zu tun. Das Reich Gottes ist was anderes. Das ist eine geistliche Sache. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Friede, es geht um Freude im Heiligen Geist. Also diese Dinge kommen vom Heiligen Geist, Friede und Freude. Und das macht Lebensqualität. Wenn du in deinem Herzen, in deiner Seele Friede hast, auch sogar dann, wenn die Umstände nicht unbedingt so rosig sind und dich auch dann noch freuen kannst durch die Gnade des Heiligen Geistes, dann ist da schon viel gewonnen. Dann schaut das Problem auch nicht mehr gleich so groß aus. Also immer eine Betrachtungssache. Kennst du das Bild vom Kilimandscharo, das man oft so sieht in Afrika, die Steppe und dann dieser Berg und oben noch Schnee? Dann schaut der Berg gar nicht so groß aus auf dem Foto. Wenn du aber am Fuße stehst und schaust nach oben, ganz nah bist, dann ist der Berg, möchte ich fast sagen, momentan für dich unbezwingbar. So ist es mit dem Problem. Stehst du direkt vor dem Problem, boah, Katastrophe. Hast du ein bisschen Abstand, Hügel, kein Problem. Betrachtungsweise macht ganz viel aus. Und wenn dir der Heilige Geist Frieden und Freude ins Herz gibt, dann ist die Betrachtungsweise des Problems ein bisschen von der Weite, von der Ferne. Und dann tust du dich schon wieder leichter. Der Heilige Geist gibt nicht nur Freude und Frieden, er gibt aber auch Hoffnung, sagt uns Römer, Kapitel 15. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung wird eigentlich auch wenig drüber geredet. Aber die Bibel sagt, dass Hoffnung ganz wichtig ist. Hoffnung ist wie ein Anker für unsere Seele. Wir haben immer die Hoffnung, der Herr hilft, der Herr setzt frei, er führt mich weiter und immer die Hoffnung, eines Tages gehe ich zu meinem Gott, zu meinem Herrn in seine Herrlichkeit und die ganze Scheiße rundherum ist weg. Und der Herr hat schon Wohnungen vorbereitet oder in einer Übersetzung heißt es Familien vorbereitet in seiner Herrlichkeit und da dürfen wir eingehen und das ist einmal die absolute Hoffnung, die wir als Christen haben. Denn ein Ungläubiger hat diese Hoffnung nicht. Manche glauben, ja, Fegfeuer, wenn das eine Hoffnung ist, brauchst du bloß einmal den Finger brennen, wie das schon wehtut. Und dann soll ein Fegfeuer, wo du komplett drinsteckst, eine Hoffnung geben. Es gibt kein Fegefeuer, es gibt höchstens das Höllenfeuer. Aber das ist keine Hoffnung, das ist Schrecken. Aber unsere Hoffnung ist, wir gehen zum Herrn in seine Herrlichkeit, in sein Reich, in seiner Gnade und so weiter und so fort. Gut, jetzt gibt es noch eine andere Aussage zum Heiligen Geist in der Bibel, Epheser 4,30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Versiegelt sind wir schon mal worden, möchte ich einfügen. Versiegelt, Gott hat sein Siegel dir aufgedrückt durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, der gehört mir. Es ist mein Kind, es ist mein Sohn, es ist meine Tochter. Alles andere muss die Finger davon lassen. Aber ich gehe hier auf das ein, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und dieser Vers ist in diesem Epheserbrief eingepackt zwischen Vers 25 und Vers 32. Und diese Verse sagen uns, wie wir leben oder nicht leben sollen. Das heißt, dass wir nicht lügen, sondern die Wahrheit reden, nicht im Zorn sein, sondern weil das Sünde ist, nicht stehlen, sondern arbeiten und geben. Kein faules Wort soll aus unserem Mund kommen und wir sollen nur zur Erbauung und zur Gnade sein. Wir sollen nicht bitter sein, Wut und Zorn und Lästerung und Bosheit soll nicht sein. Gütig, mitleidig und vergebend sollen wir sein. Jetzt einfach einmal so zusammengefasst. Und zwischen diese Verse ist eingepackt und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Gut, man könnte sagen, okay, dann bezieht sich das natürlich auf all diese Dinge. Wenn wir das tun, falsch machen, nicht so, dann betrüben wir den Heiligen Geist Gottes. Kann sein, aber es muss nicht unbedingt so sein. Ich persönlich glaube nicht, dass der Heilige Geist so eine beleidigte Leberwurst ist. Du machst was falsch und dann ist er gleich, macht er gleich ein mieses Gesicht, ist gleich irgendwo nicht gut drauf, weil du jetzt einen Fehler gemacht hast und denkt sich, ach, dann lass ihn doch laufen, da, den Kerl, soll er doch sein Blödsinn weitermachen. Nein, das widerspricht sich mit dem, dass der Heilige Geist uns ein Helfer und Beistand und Lehrer und Tröster ist. Wenn wir eh alles richtig machen würden, dann brauchen wir doch den Heiligen Geist gar nicht als Beistand, oder? Genau dann, wenn man was falsch macht, wenn was unklar ist, wenn was nicht so läuft, genau dann brauchen wir den Heiligen Geist. Und genau dann soll er gleich die Beleidigte sein. Nein, das kann nicht sein. Und ich denke, dass diese Übersetzung mit diesem Wort betrübt eigentlich eher heißen muss, ignoriert nicht den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist uns in solchen Situationen leiten will, sagt es nicht, tu das, dafür ist er ja da. Und wenn wir dann ignorieren und genau das Gegenteil tun, na dann haben wir den Salat. Dafür ist der Heilige Geist gegeben. Aber diese Dinge will der Heilige Geist, dass du das nicht so alles so machst, weil es beeinträchtigt die Kommunikation mit dem Heiligen Geist auf Dauer und du befindest dich auf der Ebene des Fleisches und nicht auf der Ebene des Geistes und deshalb macht es dann Probleme in deinem geistlichen Lebensstil. Auf jeden Fall, der Heilige Geist ist sehr geduldig mit dir und mit mir und mit allen, die glauben, die den Heiligen Geist haben. Also es kann ja nicht sein, dass Gott uns von uns verlangt, recht langmütig und geduldig zu sein und selber wäre er das Gegenteil. Also das passt für mich nicht ins Konzept. Und wenn er ein liebender Vater ist, und das ist er auch, dann ist er nicht gleich der eingeschnappte, beleidigte Leberwurst. Aber es ignoriert oder es dämpft deinen Geist. Ja, und es betrübt nicht den Heiligen Geist, sondern es ist eher das Problem, dass dein Geist gedämpft wird. Und dann macht es Probleme in der geistlichen Welt, in deinem geistlichen Leben, weil du auf einer falschen Frequenz empfängst. Wenn man es in der Technik-Radiosprache einmal ausdrückt, du hast dann immer die UKW-Taste gedrückt, sondern die Mittelwelle, und dann empfängst du ganz andere Sender. Und wenn du deinem Geist die Frequenz verdrehst, dann empfängst du halt andere Geister und nicht den Heiligen Geist. Deshalb sollen wir den Heiligen Geist nicht ignorieren, sondern uns auf den Heiligen Geist einlassen und uns verlassen drauf. Was nun wirklich den Heiligen Geist betrübt oder gar beleidigt, das ist eine andere Sache. Es ist dann, wenn jemand Jesus und sein Kreuzesopfer ablehnt, nicht daran glaubt oder einen anderen Gott oder nur eine andere Religion oder irgendeine tote Religion ausübt. Das betrübt den Heiligen Geist hundertprozentig. Weil der Heilige Geist möchte den überführen von dieser Sünde des Unglaubens, dieses Sünderdaseins letztendlich. Und wer das ablehnt, der betrübt und beleidigt den Heiligen Geist oder auch Jesus mit Sicherheit. So, und jetzt mache ich da heute einen Zwischenstopp, dass das nicht zu lang wird. Und nächstes Mal machen wir dann hier weiter. Gut, wir machen weiter mit dem Thema der Heilige Geist, dein Partner. Kurze Wiederholung, da wir wieder am Stand sind. Gott hat den Gläubigen den Heiligen Geist als Beistand gegeben. Als Beistand, als Helfer. Einer, der mit dabei ist. Und eine ganz wichtige Aussage war, der Heilige Geist liebt dich. Weil er ist nicht weniger als der Vater und der Sohn. Und wenn der Vater und Jesus dich lieben, dann liebt dich der Heilige Geist ebenso. Also keine Angst und kein Misstrauen vor dem Heiligen Geist. Er ist Gott und er liebt dich. Er ist nicht der, der dich in die Pfanne haut. Es wird bloß immer wieder gepredigt, dass der Heilige Geist die Welt von Sünde überführt und nicht darauf aufgepasst, dass er hier von der Welt steht und nicht von den Gerechten, von den Glaubenden. Weil der nächste Vers sagt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also der Heilige Geist überführt von der Sünde, die nicht an Jesus zu glauben. Und das fällt ja für die Glaubenden eigentlich nicht an. Außer für die, die bloß am Papier Christen sind, aber eigentlich im Herzen nichts glauben. Da ist was anderes. Und der Heilige Geist als Beistand ist auch dafür da, dass er uns lehrt und erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Dass wir das verstehen, dass wir das richtig erkennen und dass wir die Wahrheit, die ganze Wahrheit erkennen. Weil der Heilige Geist hat den Job bekommen, die Christen, die Glaubenden in die ganze Wahrheit zu leiten und nicht in den Irrtum lassen und nicht, ja, mein Gott, der Gott weiß ja sowieso viel mehr, wir können nicht alles wissen. Das stimmt nicht, weil Jesus gesagt hat, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten will. Und der Heilige Geist ist dein Freund. Und er soll sogar dein bester Freund sein, dein Partner soll er sein. Das ist ja das Thema, der Heilige Geist, dein Partner. Also arbeite mit dem Heiligen Geist zusammen. Er liebt dich und er ist nicht der erhobene Zeigefinger Gottes und auch nicht der strafende Stock, sondern er ist dein Freund und dein Helfer und dein Beistand. Und baue eine Beziehung mit dem Heiligen Geist auf, eine freundschaftliche Liebesbeziehung. Und wenn du es mit dem Heiligen Geist aufgebaut hast, hast du das genauso mit dem Vater und auch mit Jesus. Weil die drei gehören zusammen, die sind eins. Gut, wir sagten auch noch die berühmte Stelle, wir sollen nicht den Heiligen Geist betrüben. Epheser 4,30, wo viele immer meinen, wir betrüben den Heiligen Geist, ja, weil wir dieses und jenes Böses und Schlechtes tun und dann ist der Heilige Geist beleidigt und dann zieht er sich zurück und dann mag er nicht mehr mit dir. Und das ist auch wieder so ein Schlich des Teufels, um dich vom Heiligen Geist zu entfernen, weil wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest, dann seid ihr beide unschlagbar und das will der Teufel natürlich verhindern. Also der Heilige Geist erwartet nicht von dir, dass du langmütig und geduldig bist und er selber wäre sofort beim kleinen Fehler Abmarsch und mag ich nicht mehr, die beleidigte Leberwurst. Nein, das ist er nicht, sondern er will dich rausführen, wenn du Fehler machst, wenn du sündigst. Er will dir helfen, die Wahrheit zu erkennen und dann wirst du dein Leben, deinen Lebensstil in dem Bereich einfach verändern. Du wirst nicht verändern, wenn immer bloß kommt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das ist falsch und das ist Sünde und da kommst du in die Hölle und da bist du unter Verdammnis. Nein, das ändert dich nicht. Das ist das Gesetz, das bringt dich bloß noch tiefer in das Schlamassel. Wenn du aber die Wahrheit erkennst, warum dieses oder jenes nicht gut ist, dann sagst du, aha, ja, das ist mir jetzt klar, dann mache ich es in Zukunft anders. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Deshalb ist es wichtig, Wahrheiten zu erkennen. Was den Heiligen Geist wirklich beleidigt, ist das, wenn jemand nicht an Jesus glaubt oder und schon gar nicht an sein Opfer am Kreuz. Wenn er vielleicht glaubt, na ja, es gab einmal einen Jesus und so, das bringt auch nichts. Aber wenn jemand wirklich Jesus und sein Opfer ablehnt, dann ist der Heilige Geist schon betrübt. Aber das betrifft uns jetzt nicht. Gut, an dem Punkt sind wir angekommen und jetzt machen wir weiter mit dem Thema der Heilige Geist, dein Partner. Und in der Bibel heißt es manchmal, dass die Leute gesalbt sind mit Heiligen Geist. Oder auch von Jesus heißt es, dass er gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. Da haben wir jetzt zwei Beispiele, Lukas 4,18 und Apostelgeschichte 10,38. Einmal heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und so weiter und so fort. Und in der Apostelgeschichte, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Was bedeutet nun gesalbt? Es bedeutet eigentlich, wenn man es in unserem normalen Deutsch ausdrückt, ausgerüstet, ausgestattet, befähigt, um etwas zu tun. Man sagt bloß von Salbung, weil im Alten Testament, wenn der Prophet jemanden zum König ausgestattet hat, berufen hat, dann hat er ihn mit einem Flaschel Öl übergossen und hat ihn gesalbt mit diesem Öl als Bild für diesen Heiligen Geist, für diesen Dienst, für diese Aufgabe. Jesus wurde mit Heiligen Geist gesalbt, so wie auch dann die Gläubigen, um bestimmte Dinge zu tun, um bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Ausstattung zu bekommen, je nach Berufung, je nach Dienst, je nach Aufgabe eines Christen. Und der Vater braucht solche Leute, die er salben kann. Und im Neuen Testament werden die Gläubigen gesalbt mit Heiligen Geist. Nicht mehr so sehr mit Öl aus einem Fläschchen, sondern mit Heiligen Geist persönlich werden wir gesalbt. Es werden nicht mehr irgendwelche Orte oder Gebäude gesalbt, sondern es werden Menschen gesalbt mit Heiligen Geist. Weil die Menschen, die Gläubigen sind heute der Tempel Gottes, der Tempel des Heiligen Geistes. Und deshalb werden heutzutage im Neuen Bund die Glaubenden gesalbt mit Heiligen Geist, ausgestattet mit dem Heiligen Geist, um damit auch etwas zu tun. Gott gibt ja nicht den Heiligen Geist, dass man in der Tasche spazieren tragen und dass er mal ein bisschen rausschauen kann, wie die Landschaft ist, da wo du gerade spazieren gehst. Gott gibt den Heiligen Geist, damit du etwas damit tust. Die meisten sind da ein bisschen gelehrt oder in Gedanken so, ja, alles muss der Heilige Geist irgendwo tun und ich muss mich ganz zurücknehmen und ganz demütig sein, damit der Heilige Geist was tun kann. Und das stimmt einfach nicht. Sondern er hat uns gesalbt mit Heiligen Geist, damit wir was tun. Genauso wie Jesus heißt es hier, er wurde mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt. Was ja der Heilige Geist und Kraft ist ja untrennbar, weil er ist ja Kraft, er ist ja Gott. Und da ging er umher und tat Wohl und heilte und befreite die, die vom Teufel überwältigt waren. Mit was tat er das? Mit dem Heiligen Geist, den Gott ihm gegeben hat. Oder im ersten Vers, den ich gelesen habe. Weil er mich gesalbt hat, um eine gute Botschaft zu verkünden. Um Gefangene zu befreien. Um die Blinden, dass sie wieder sehen. Jesus tat was mit dem Heiligen Geist. Es war eine Partnerschaft. Gott wirkt durch gläubige Menschen, durch gesalbte Menschen. Es kommt vor, aber es kommt meiner Meinung nach sehr wenig vor, dass Gott irgendwo einfach von sich aus selber irgendwo irgendwas tut. In aller Regel wirkt Gott durch den Glauben der Gläubigen, durch die Salbung, die Ausstattung, die Kraft, die die Gläubigen durch den Heiligen Geist empfangen haben. Deshalb tun wir auch Hände auflegen, um diese Kraft zu übertragen und freizusetzen, damit ein Kranker gesund wird, damit ein Dämon ausgetrieben wird. Deshalb tun wir ja etwas. Sicher gibt es auch den Fall, dass mancher von irgendeinem bösen Geist auch so frei wird, durch Gottes Wirken einfach so, aber in der Regel entweder, weil er Wahrheiten erkannt hat und dieser lügnerische Geist sich nicht mehr aushalten kann bei dem Gläubigen, oder eben ein anderer Gläubiger kommt und nimmt die Vollmacht und die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch und treibt einen Dämon aus und heilt eine Krankheit. Zu den Jüngern hat er gesagt, Apostelgeschichte 1,8, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein und so weiter und so fort. Also ich habe vorher schon gesagt, man kann den Heiligen Geist nicht von Kraft trennen. Es ist eine bestimmte Kraft. Sicherlich kann die Kraft mehr werden und zunehmen und das ist auch richtig und gut und das wollen wir auch. Aber einen Heiligen Geist ohne Kraft gibt es nicht. Der Heilige Geist ist Kraft und der Heilige Geist ist der, der was heißt, am Anfang, als Gott die Welt erschuf, er schwebte über den Wassern und der Heilige Geist hat das ganze Ding hier in die Wege geleitet, die ganze Schöpfung. Er hat es aufgebaut. Paulus schreibt an die Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 5, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also das Evangelium war nicht bloß ein Wort und ein paar Sätze und eine Story, sondern es war mit Kraft und im Heiligen Geist erfüllt und bestätigt. Durch Kraftwirkungen wird durch den Heiligen Geist das Evangelium bestätigt und Jesus wird verherrlicht. Das haben wir letztes Mal auch gehört, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, Jesus zu verherrlichen. Jesus, weil er dieses Opfer am Kreuz gebracht hat, zu verherrlichen. Wo natürlich? An den Gläubigen. Und genau das ist das, was der Heilige Geist immer noch tun will, dass er das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung mit Kraft bestätigen will. Und es wird heutzutage sehr viel gepredigt und gelehrt, überall, aber es ist verhältnismäßig wenig an Kraft offenbar in den christlichen Gemeinschaften. Und mich persönlich stört es sehr. Ich bin froh, dass zumindest etwas Kraft bei uns freigesetzt werden kann, weil sonst wäre das ganze Ding schon sehr frustrierend. Aber wenn jemand krank ist und wir legen ihm die Hände auf und es wird besser, dann ist es auf jeden Fall besser, als wie wenn nichts passiert. Noch besser wäre ein Wunder und er ist schlagartig geheilt. Das wäre mir am liebsten und das ist auch immer wieder das Ziel, wo wir hinarbeiten. Und wir müssen, glaube ich, einfach lernen und umdenken, dass wir mit dem Heiligen Geist was tun sollen. Und nicht immer bloß, ja, der Herr wird schon tun und wenn er nicht will, dann halt nicht. Nein, das ist eine dicke Lüge. Es läuft ein Kampf ab zwischen Wahrheit und Lüge. Und wenn Christen die Lüge glauben, werden sie kraftlos. Und so mehr die Wahrheit erkannt wird und die Wahrheit geglaubt wird und die Wahrheit getan wird, umso mehr wird sich auch die Kraft freisetzen können. Der Heilige Geist will das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, zur Erfüllung bringen. Das ist sein Job. Er will, dass du erstens von der Sünde befreit wirst. Klar, weil Jesus dort am Kreuz zur Sünde geworden ist. Du wirst ein Gerechter. Dir ist vergeben. Du hast Christus angezogen. Das passt. Er will, dass du gesegnet bist, weil Jesus für dich am Kreuz zur Armut geworden ist. Er besaß nichts mehr. Ärmer ging's nicht. Der arme Kirchenmaus, wie man sagt, ist im Verhältnis zu dem, was Jesus dort am Kreuz hatte, reich. Denn er hatte nichts mehr. Und er konnte sich nicht mal mehr bewegen. Jesus wurde dort mit deiner Krankheit und deinen Gebrechen behaftet, damit du und ich, damit wir gesund sein können und wenn wir krank sind, geheilt werden können. Und der Heilige Geist will das für uns in Existenz bringen. Jesus hat seine Aufgabe getan. Er konnte nicht mehr tun. Er hat das alles getan. Er kommt nicht nochmal und lässt sich nochmal kreuzigen und macht nochmal geht Wallfahrten für dich oder so. Nein, das muss er nicht, das wird er auch niemals tun. Er hat alles getan, er ging in den Himmel zurück, setzte sich zur Rechten des Vaters und wartet, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt sind. Und der Heilige Geist will das, was er dort am Kreuz getan hat, in deinem Leben in Existenz bringen. Da siehst du, du brauchst den Heiligen Geist. Er ist dein Helfer, dein Beistand, dein Lehrer, der dir die Wahrheiten erklärt, der dich in alle Wahrheit führt und er ist dein Heiler und er ist der, der dich segnet, er ist deine Salbung. Und du kannst durch den Heiligen Geist und seine Kraft auch Dinge tun. Es gibt in religiösen Kreisen Leute, die behaupten, den Heiligen Geist zu haben, aber man sieht nichts davon. Kann eigentlich nicht sein. Also mir persönlich widerstrebt es total. Man kann schon behaupten, okay, ja, wir sind ja Christen, wir sind als Baby getauft und jetzt haben wir mal eine Firmung gehabt und weil wir die Firmung gehabt haben oder die Konfirmation, jetzt müssen wir den Heiligen Geist auch irgendwo haben. Nur erleben tun wir nicht. Wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommt, wenn diese Salbung kommt, dann wird man das erkennen. Also es gibt in der Bibel keine Stelle, wo man sagen kann, ja, die sind jetzt mit Heiligen Geist getauft worden und es hat sich nichts bewegt. Das gibt es nicht. Das erste Zeichen ist in der Regel, dass Menschen anfangen, in neuen Sprachen zu beten und zu reden. Manchmal ist auch gleich Weissagung dabei, wenn wir die Apostelgeschichte mal ein bisschen so anschauen. Aber es hat sich was getan. Der Heilige Geist kam und hat sich offenbart. Sprachengebet in der Regel das erste Erkennungszeichen. Und die Juden waren ja außer sich, wie jetzt die Leute von den Nationen, die Nichtjuden, auch in neuen Sprachen geredet haben. Boah, dann hat Gott denen jetzt auch den Heiligen Geist gegeben, haben sie gesagt. Das heißt, es war das Zeichen, dass die den Heiligen Geist haben, weil sie in neuen Sprachen gebetet haben. Apostelgeschichte 2,4, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Genauso ist damals passiert. Und genauso passiert es heute immer noch. Wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, werden sie in neuen Sprachen reden. Außer sie schämen sich so sehr dafür, dass sie sich nicht trauen. Aber dann kann man ja das im Kämmerlein erst einmal ein bisschen machen. Aber das ist das, was der Heilige Geist will, denn er redet durch dich Geheimnisse, heißt es. Unaussprechliche Laute, unverständlich für den menschlichen Verstand. Aber Gott versteht es. Und es ist eine Riesenhilfe für dein geistliches Leben. Aber Gott gibt den Heiligen Geist durch Glauben. Du musst deinen Glauben einsetzen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Es gibt Stellen in der Bibel, da fällt der Heilige Geist einfach auf die Leute, wumps, und sie wurden getauft, den Heiligen Geist, und sie hat sofort in neuen Sprachen geredet. Andere wiederum mussten bitten um den Heiligen Geist. Und es sagt auch Jesus, dass wenn wir ihn um den Heiligen Geist bitten, dann wird er ihn auch geben. Aber mit Glauben muss man bitten, und dass man glaubt, dass man es empfängt. Du empfängst nämlich nicht den Heiligen Geist, weil du Gebote hältst, weil du Gesetze und sonstige Dinge befolgst. Nein, aufgrund des Glaubens. Und da habe ich einen Schriftvers, der das beweist. Das ist Galater 3,5. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens. Aufgrund des Glaubens tut er das, nicht aufgrund der Gesetzeswerke tut er Wunderwerke und Übernatürliches, sondern weil der Gläubige glaubt. Ja, und es gibt ungläubige Gläubige. Und das ist verkehrt. Einen allgemeinen Glauben an Gott haben viele. Ein paar wenige haben sogar einen Glauben auch an Jesus. Aber ganz wenige haben den Glauben, dass sie seinem Wort glauben, was er wirklich gesagt hat. Und das ist noch ein Unterschied. Es ist nicht verkehrt, einen allgemeinen Glauben an Gott zu haben. Es ist auch noch besser, einen Glauben an Jesus zu haben. Aber es ist das Beste, wenn du Jesus glaubst. Nicht bloß an Jesus glaubst, sondern wenn du ihm glaubst. Wenn du Gottes Wort glaubst, was er gesagt hat, was uns niedergeschrieben ist in der Bibel. Und Gott will den Glaubenden salben mit seinem Geist. Das ist eine Verheißung aus dem Alten Testament, die sich hier erfüllt hatte. Und es steht in der Apostelgeschichte 2,17, als da die ersten Predigten so gehalten wurden, wird Joel zitiert. Und da heißt es, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Das hat sich damals erfüllt und das hat noch nicht aufgehört. Gott gibt immer noch den Heiligen Geist denen, die ihm glauben. Aber hier schreibt uns die Bibel, was dann passieren wird, wenn er den Geist ausgießt auf alles Fleisch, auf alle Menschen und nicht bloß auf ein paar bestimmte Auserwählte. Die Söhne und die Töchter, sie werden Weissagen. Junge Männer werden Gesichter sehen und die Ältesten werden Traumgesichte haben. Sie werden Visionen sehen, sie werden in dem Bereich des Geistes sehen, was los ist und was Gott vorhat und was passiert im geistlichen Bereich. Es darf nicht sein, dass Leute mit Heiligen Geist erfüllt sind, aber geistlich blind sind. Das passt nicht zusammen. Wir müssen geistlich wieder sehend werden. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde, das ist dann die ganz untere Schicht, wenn man heute, würde man sagen, auf die Unterschicht, ach Gott, die auch noch einen Heiligen Geist, nicht bloß die Reichen und die Schönen und die Prominenten. Sogar die Stinknormalen bekommen den Heiligen Geist. Und sie werden Weissagen. Eine wunderbare Sache, aber immer hat es irgendeine Auswirkung. Aber es haben nicht alle automatisch den Heiligen Geist empfangen, sondern nur die, die ihn auch haben wollten. Also da muss man sich ein bisschen darum bemühen und ausstrecken, wenn man den Heiligen Geist haben will. Und es ist gut und es ist wichtig, denn er ist dein Helfer und er ist dein Beistand und er ist dein Tröster und er ist dein Partner und er ist dein Freund. Es gibt für diejenigen, die unter dem Gesetz sind, die nur Religion ausüben oder eigentlich gar nichts glauben, keinen Heiligen Geist. Für die gibt es einfach keinen Heiligen Geist. Sondern für die, die im Glauben, gibt es den Heiligen Geist. Die dem Evangelium glauben. Weil viele Leute glauben irgendwas. Aber der Heilige Geist wird immer schauen, was glaubt denn der wirklich? Ist es potenziell für mich ein Boden, wo ich landen kann? Glaubt er wirklich an Jesus? Glaubt er wirklich, dass er am Kreuz für ihn gestorben ist, stellvertretend? Glaubt er wirklich, dass das, was in der Bibel drinsteht, was Jesus gesagt hat, die Wahrheit ist? Und wenn er da ein Ja findet, dann wird der Heilige Geist kommen und wird dich erfüllen und ausstatten. Petrus predigte das Evangelium und dann heißt es in der Apostelgeschichte 10,44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Das war jetzt eine Evangelisation. Und bei Evangelisationen oder im Dienst von Evangelisten ist es noch ein bisschen einfacher, den Heiligen Geist zu empfangen. Weil Gott immer da diesen Dienst und dieses Evangelium mächtig bestätigt und segnet. Also da ist es am einfachsten, dass der Heilige Geist zu empfangen ist. Aber es ist nicht so, ja, jetzt muss ich einmal auf eine Evangelisation gehen, damit ich den Heiligen Geist empfangen kann. Also ich habe ihn während dem Autofahren empfangen. Der Heilige Geist war so schnell wie mein Auto. Da war er einfach da, weil ich den haben wollte und weil ich in Sprachen reden wollte, weil die anderen auch gemacht haben. Und ich habe es in der Bibel gelesen, dass das gibt und dass es gut ist. Und ich wollte das unbedingt haben. Und damals hatte ich ihn empfangen. Da war vorher die Christen im Beruf Veranstaltung und auf dem Nachhauseweg plötzlich sagte der Heilige Geist, fang jetzt an, in Sprachen zu reden, es geht. Und es ging und es hat auch nie wieder aufgehört. Und es soll auch niemals aufhören. Und ich will das auch weiter ausüben und trainieren und dranbleiben, damit das nicht irgendwo verkümmert. Also du musst wissen, Gott hat den Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgegossen. Das ist Fakt. Oder vielleicht vorher musst du wissen, es gibt den Heiligen Geist. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen, dass er seine Aufgabe tut, dass er die Welt überführt von Sünde, aber dass er die Gläubigen salbt, ausstattet. Dafür ist er da, dass er den Glaubenden als Beistand gegeben ist, dass sie nicht als Waisenkinder sozusagen in Anführungsstrichen, so wie Waisenkinder ohne Hilfe in dieser Welt sind, sondern dass Gottes Geist dabei ist, um zu helfen. So, dann musst du ihn wollen und dann musst du darum bitten. Und es ist vielleicht nicht verkehrt, wenn du dir auch die Hände auflegen lässt, dann tust du dich noch ein Stück leichter. Aber du musst es wollen. Die Initiative bist du. Und dann kannst du ihn empfangen. Und es geht durch Glauben, um zu wissen, jetzt empfange ich. Jetzt werden mir die Hände aufgelegt und jetzt empfange ich den Heiligen Geist. Und du fügst das Werk hinzu und fängst an, deinen Mund aufzumachen und irgendwelche Laute herauszulassen. Und der Heilige Geist wird kommen und wird seine Worte und seine Sprachen reden in deinen Mund legen. In anderer Übersetzung heißt es, in neuen Zungen zu reden. Es ist die Zunge, die diese Laute hervorbringt, die sich bewegt. Aber du musst wissen, du steuerst es. Ja? Du kannst starten und du kannst stoppen. Du kannst zwar mal öfter inspiriert werden vom Heiligen Geist und manchmal geht es auch so, dass du plötzlich merkst, hey, jetzt bete ich in neuen Sprachen, habe ich eigentlich gar nicht so bewusst gestartet. Dann hat der Heilige Geist es einfach übernommen und hat mit Sicherheit einen Sinn. Paulus legte ihnen die Hände auf, da kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Apostelgeschichte 19,6. Einfach, mach's nicht kompliziert. Apostelgeschichte 8,15. Als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Warum konnten die den empfangen? Weil er ausgegossen war und weil sie gläubig waren und weil sie den haben wollten. Und du brauchst den Heiligen Geist. Sonst bist du eben in der Art wie ein Waisenkind in dieser Welt. Jesus sagte, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Wie? Ich komme zu euch. Er kam nicht persönlich wieder so, wie er vorher da war, als Mensch, sondern er kam in Form des Heiligen Geistes. Und man kann auch immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt werden. Das heißt, aufgefüllt werden. Getauft im Heiligen Geist kannst du einmal werden, weil das ist eine einmalige Sache, wenn du ihn empfängst. Aber voll gemacht werden, das kannst du immer wieder und das sollst du auch immer wieder. Und am besten ist, wenn du immer voll bleibst. Da gibt es einen Beweis, Apostelgeschichte 4,31. Die Gemeinde war im Gebet zusammen mit Aposteln, also waren da jede Menge Leute. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also sie wurden neu erfüllt, aufgefüllt, nicht erst einmal getauft, weil die waren schon mit Heiligen Geist erfüllt, die Apostel. Auf jeden Fall die Apostel, von den anderen weiß ich es jetzt nicht, aber gehe ich davon aus, sie wurden aufgefüllt. Und dieses Vollgeisteswerden ist ein Punkt für einen Christen, den er beachten muss, weil wenn du leer im Geist bist, bewegst du geistlich auch nicht viel. Wenn du aber immer mehr Geist in dir hast, wo du ja der Tempel des Heiligen Geistes bist und überfließend bist, wirst du mehr bewegen in den geistlichen Bereichen. Und wenn du im Gebet mit Gott bist, wenn du im Lobpreis bist oder in Sprachen betest oder singst, wenn du Gemeinschaft, einfach Gemeinschaft mit deinem Vater hast oder mit den Gläubigen in einer christlichen Gemeinschaft bist, dann kannst du immer wieder mit Heiligen Geist erfüllt werden, aufgefüllt werden. So wie die, was heißt, und als sie gebetet hatten. Der Heilige Geist will das. Es ist fast wie ein Glas, das kannst du sagen, es ist fast leer, nur Boden verdeckt mit Wasser, oder es ist knapp vom Überlaufen. Und das Beste wäre, wenn wir überlaufen, dass geistliches, lebendiges Wasser überfließt aus unseren Herzen. Und Christen müssen immer wieder mit Heiligen Geist aufgefüllt werden. Man kann nicht sagen, okay, ich bin jetzt mit Heiligen Geist aufgefüllt oder getauft, das passt so. Es braucht immer wieder Nachschub. Dein Auto muss auch immer wieder zur Tankstelle und braucht Benzin oder einen Diesel oder einen Strom, wenn du ein E-Auto hast. Und ein Christ muss immer wieder an die geistliche Tankstelle, muss immer wieder andocken an den Himmel, an die geistliche Welt und sich auffüllen lassen und wieder erfrischen lassen, damit es wieder läuft. Und der Heilige Geist hat eine bestimmte Sache getan. Und durch dieses Auffüllen wird es immer wieder erfrischt. Und das ist das, was Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5 sagt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und wenn der Geist in dir voll ist mit Heiligen Geist, dann ist ein volles Maß an Liebe da. Und wenn bloß ein paar Tröpfchen noch drin sind, dann bist du ganz schnell im Ärgern. Und das soll nicht so sein. Und wenn Paulus hier von der Liebe schreibt, dann ist es nicht so, dass der Heilige Geist nur Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Er hat auch ganz andere Dinge in unsere Herzen ausgegossen, weil er selber ja in unsere Herzen gekommen ist. Und dann sind auch alle anderen guten Dinge und Früchte in unsere Herzen gekommen. Ob das nun Liebe ist oder ob das Frieden ist, ob das eine Freude ist, all diese Dinge hat der Heilige Geist in dein Herz gegeben, als du mit Heiligen Geist erfüllt worden bist. Und das ist was wert und wir sollen uns immer mehr ausstrecken nach diesen geistlichen Dingen und voll des Geistes zu werden, damit es auch in unserem Leben zum Tragen kommt, weil es lebt sich mit Sicherheit schöner und besser, wenn du Liebe hast und wenn du Frieden hast und wenn du Freude hast, als wie wenn du dich den ganzen Tag ärgern musst und grantig bist und Sorgen machst und Probleme wälzt. Es ist immer besser, voll Geistes zu sein. So ist auch er dein Beistand und dein Helfer und dein Tröster. Und wir haben ja letztes Mal gesagt, wir wissen, und der Herr weiß es auch, dass das Leben auf der Erde nicht immer unbedingt so ist wie ein Ponyhof, wo alles nur noch rosarot und alles wunderbar. Es gibt Bereiche auf dieser Erde, die nicht ganz so super laufen. Und da ist notwendig, einen Beistand zu haben, einen Helfer zu haben, einen Tröster vor allen Dingen zu haben, wenn mal was schief gelaufen ist, wo ich wieder hingehen kann und ihm mein Herz ausschütten kann und wo ich den ganzen Ballast auf ihn geben kann. Und dann kommst du ganz anders und erfrischt aus deinem Gebetskämmerlein heraus und dann bist du wieder der Alte. Hast das alles abgelegt. Der Heilige Geist hat dein Herz erfüllt, hat dich wieder erfrischt, hat dich wieder ein bisschen durchgepustet und dann geht's wieder weiter. Vielleicht deinen Kopf wieder gerade gerückt und deinen Sinn wieder in die richtige Richtung gelenkt und dann passt es wieder. Also der Heilige Geist will dein Partner sein, er will dein Freund sein und du kannst und du sollst mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft auch etwas tun. Das ist jetzt so die Kurzzusammenfassung, da hören wir jetzt auf, weil die ganze Predigt gar nichts nützt, wenn nicht jemand anfängt, das umzusetzen und vielleicht nochmal anhört und vielleicht wieder noch einmal anhört und immer wieder sagt, okay, Heiliger Geist, ich glaube, dass du in mir bist und dass du Kraft bist und ich setze jetzt diese Kraft frei für dieses oder jenes Problem oder jene Sache oder für den ich die Hände auflege.